Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Retail Talker Podcasts. Mein Name ist Wolfgang Krogmann und ich freue mich, dass ihr meinen Gästen und mir heute zuhören wollt.
Es ist auch keine Raketentechnik, ein erfolgreicher Einzelhändler zu sein. Also dafür braucht man keinen Nobelpreis. Wir wollen auch gerne, dass Menschen zu uns kommen und mal ohne Tüte rausgehen. Ja? Und einfach nur eine gute Zeit haben. Für uns war Rendite wichtiger als Wachstum.
Ich freue mich sehr, Marc Ramelow als Gast in der heutigen Ausgabe begrüßen zu können. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der Gustav Ramelow KG in Elmshorn, die auf eine beeindruckende 150-jährige Geschichte zurückblicken kann. Gegründet im Jahr 1872 in Klütz in Mecklenburg-Vorpommern, hat das Familienunternehmen nach Station in Berlin seit 1945 seinen Sitz in Elmshorn. Heute betreibt Ramelow 5 Standorte in Norddeutschland, darunter 4 eigene Häuser und einen Standort in einem Shoppingcenter in Buchholz. Mit einer Verkaufsfläche von insgesamt 18.000 Quadratmetern und über 250 engagierten Mitarbeitern bietet Ramelow ein breites Sortiment im mittel- und gehobenen Genre für Damen, Herren, Kinder, Wäsche und Sport. Marc Ramelow wird uns heute Einblicke in die faszinierende Welt eines Multilabel-Mode-Einzelhändlers geben. Wir werden über die Neugier sprechen, die ihn antreibt, ständig über den Tellerrand hinauszuschauen und über seine Leidenschaft für Menschen, die im stationären Handel so entscheidend ist. Lasst uns gemeinsam in die Geschichte und in die Zukunft von Ramelow eintauchen. Die heutige Folge wird präsentiert von VMG Nord. In diesem Einzelhandelsverband haben sich die mittleren und großen Fachgeschäfte und Filialunternehmen in innerstädtischen Lagen aus Norddeutschland zusammengeschlossen und werden durch kompetente Beratung unterstützt. Also, auf geht's!
So, guten Morgen, Marc.
Ja, guten Morgen. Herzlich willkommen, dass ihr bei uns seid.
Ja, ich freue mich sehr, dass wir beide die Gelegenheit haben. Da habe ich schon länger darauf gewartet, dass wir uns mal unterhalten können in einem Podcast. Und jetzt sitzen wir hier im schönen Elmshorn in der zweiten Etage von dem Gebäude in einer kleinen Box, die uns einen sicheren Sound bietet. Und ja, haben gerade einen kleinen Rundgang durch das Haus gemacht. Und werden uns ein bisschen jetzt über die Firma Ramelow und natürlich auch über dich unterhalten.
Ne? Sehr gerne.
Ja, fangen wir mal an, so ein paar so Fakten zu dir. Wo bist du geboren?
Ich bin hier geboren.
Also, Elmshorn, ja.
Ja, also ganz genau 20 Kilometer weg in Itzehoe. Das lag, glaube ich, an dem Krankenhaus damals. Ich hatte da keine Mitsprache, aber bin hier in dieser Kleinstadt groß geworden.
Okay. Wo hast du deine Ausbildung oder Studium gemacht?
Ich habe mein Studium hier in Hamburg und in Münster gemacht. Münster war ja schon damals so eine Marketing- und Handelshochburg. Das hat mir auch viel Spaß gemacht. Ab davor eine Banklehre gemacht in Hamburg. Das war ein bisschen so, ich wusste nicht so recht, was ich machen sollte. Mhm. Und dann sagte mein Vater mit gutem Rat, du, wenn du Glück hast im Leben, dann wirst du immer mit Geld umgehen müssen. Dann guck dir doch mal die Seite an, dann können die dir nichts falsch erzählen. Also ich habe eine praktische Ausbildung vorher gemacht. Die war allerdings nicht so inspirierend, dass ich in der Branche geblieben bin und habe dann ein klassisches Studium gemacht.
Okay, gut. Und bist dann direkt nach dem Studium hier auch in den elterlichen Betrieb eingestiegen oder gab es noch mal eine Station dazwischen?
Nein, die Entscheidung, hier in das Familienunternehmen einzusteigen, ist eigentlich sehr spät gefallen. Nach meinem Studium war ich ganz weit weg von Mode, war auch ganz weit weg von Elmshorn. Und hatte in meinem Studium irgendwie gelernt, was waren eigentlich spannende Konzepte. In der Zeit, das war so Ende der 80er, der typische Profil war, du wirst Berater oder du gehst zu so einem Konsumgüterhersteller und wenn du das total toll machst, dann darfst du irgendwann Nivea führen oder bei Unilever irgendwas machen. Das fand ich beides nicht so spannend. Berater habe ich ausprobiert in meinem Studium und habe gemerkt, nee, das ist nicht das Richtige für mich. Und dann habe ich gelernt, dass man zu der Zeit sagte, oh, es gab so spannende Konzepte. Hennes & Mauritz war eins davon, Ikea. Und dann habe ich so ein bisschen gedacht, warum können das eigentlich nur Skandinavier? Wo sind eigentlich die spannenden deutschen Konzepte? Und kam so wieder in Richtung Handel. Und habe eigentlich versucht, erstmal im Ausland zu arbeiten, was im Nachhinein gut war, dass es nicht geklappt hat. hatte so Gespräche mit Gap und mit Marks & Spencer und so und wäre sicherlich auch spannend geworden, hat dann aber aus verschiedenen Gründen nicht geklappt. Und zu der Zeit war es als Akademiker gar nicht einfach, im Einzelhandel einen Job zu kriegen. Das war, da war man noch eine richtig exotische Rasse, weil die alle sagten, nö, wir nehmen nur so Praktika, dann kommen Sie mal her, machen Sie mal eine Ausbildung und Abteilungsleitung, wie das so war. Und ich bin dann nach vielen Gesprächen am Ende bei P&C in Düsseldorf gelandet. Das war eines der wenigen Unternehmen, die mich dann auch genommen haben. Es haben andere namhafte damals gesagt, nee, kein Studenten, überqualifiziert, was auch immer, wo du dir nichts verkaufen kannst, wenn du eigentlich einen Job suchst. Und bin dann 5 Jahre bei P&C West gewesen und habe da quasi dann Einzelhandel gelernt mit meinem Studentenwissen. Und in der Phase ist dann irgendwann die Entscheidung gereift, dass ich es doch eigentlich auch im eigenen Unternehmen machen könnte. Aber über diesen Umweg, dass ich erstmal guckte, ist Mode überhaupt was für mich, ist Handel was für mich, musste mein Vater relativ lange warten, bis ich dann sagte, okay, ich mach's.
Okay, ich komme gleich nochmal dazu. Vorher nochmal ganz kurz, was machst du in deiner Freizeit, um so ein bisschen Energie zu tanken? Gibt es Freizeit? Ja, ne?
Ja, es gibt Freizeit und das Tolle an Selbstständigkeit ist ja, du kannst dir da ganz viel Freiraum schaffen. Den musst du dir halt nur selber auch bauen. Es ist so blended. Also wenn ich in Urlaub fahre, dann arbeite ich auch ein bisschen, weil es einfach Spaß macht. Aber andersrum kannst du natürlich auch sagen, ich nehme mir mal die Freiheit und mache dies und das. Reisen ist immer noch eine Inspiration. Wassersport ist für so einen Norddeutschen immer noch schön. Es macht mir immer den Kopf frei, egal ob ich am Strand bin oder auf dem Wasser bin. Und mich mit spannenden anderen Themen zu beschäftigen, mit Menschen zu reden, weit außerhalb dieser Branche, das gibt mir auch immer eine Menge Energie und ist ein Teil meiner Freizeit. Vielleicht ist es auch ein Teil meines Jobs.
Du bist ja dann 1996, hast du hier angefangen. Ich weiß nicht, ob du direkt die Gesamtverantwortung übernommen hast oder erstmal mit deinem Vater parallel gearbeitet hast. Aber war das eigentlich auch Wunsch von deinem Vater, dass jemand aus der Familie die, seine Nachfolge übernimmt? Oder hättest du auch sagen können, nee, kommt für mich überhaupt nicht in Frage?
Ich hätte es sagen können. Mein Vater hat es immer gehofft. Und mein Vater hatte ehrlicherweise keinen Plan B.
Okay.
Das hat er aber nie als Druckmittel gemacht. Ich habe noch einen älteren Bruder, der hat sehr früh gesagt, das ist gar nichts für mich. Also wenn ich Nein gesagt hätte, dann hätte er sich dann eine Lösung überlegen müssen.
Okay.
Das war so seine typische Art, wo er dann dachte, ach, am Ende wird schon alles gut werden. Aber das war nie ein Druck. Ich bin eigentlich wirklich aus freien Stücken hierher gekommen und bin danach auch mehrfach noch wieder angesprochen worden, ob das denn gut wäre und ob ich nicht wieder irgendwo anders in einen Management-Job gehen wollte. Und für mich war das damals so eine Entscheidung. Ich habe einfach Spaß an diesen breiten Arbeiten, an diesem Generalist-Sein und auch so ein bisschen eigene Brötchen. Es dürfen auch kleinere Brötchen sein, aber in einem großen Unternehmen bist du am Ende eben ein wichtiger, toller, sehr gut bezahlter Manager, aber du bist ein Manager. Die finalen Entscheidungen treffen dann oft andere.
Ja, genau. Ja.
Und das war eigentlich mein Motor und ich muss sagen, das habe ich seit der langen Zeit, 96, eigentlich nicht bereut. Das ist eigentlich wirklich so mein Talent, weil ich hier halt die Möglichkeit hatte, wirklich das zu machen, wo ich glaube, dass ich gut bin, wozu ich auch Lust habe. Und all das, was ich nicht so gerne mache oder auch nicht so gut kann ich mir dann Leute dafür suchen.
Das
ist natürlich dann die Arbeit, die man dann schaffen muss, dass man das gut hinkriegt. Aber das ist schon ein tolles Privileg, was ich bis heute eigentlich echt wertschätze.
Ja. Und du bist ja 4. Generation. 5. Generation. Arbeitest du daran, das vorzubereiten oder zu sagen, so, da habe ich eine Idee, wer das machen könnte?
Also ich bin jetzt 61 geworden, da sollte man schon mal eine Idee haben, sonst ist das irgendwie ein bisschen fahrlässig. Da wir keine eigenen Kinder haben, ist es jetzt nicht die typische Familiennachfolge. In 4. Generation gehört mir so ein Kaufhausunternehmen auch nicht alleine. Da gab es immer mal irgendwelche Mehrkinder und Onkel, Neffen, Nichten, Cousins. Und in dem Unternehmensverbund führen wir die Diskussion. Unsere Planung geht dahin, dass das Management Fremdmanagement wird, nicht Familienmanagement werden. Es kann sein, dass in Zukunft noch mal wieder einer aus einem anderen Familienstamm damit reinkommt, aber aktuell ist das nicht in Planung. Das heißt, wenn ich hier eines Tages mal den Staffel abgebe oder vielleicht auch in nächster Zeit den Staffel so ein bisschen übergebe und mal in eine Arbeitsteilung komme, dann werden es nicht Familienmitglieder sein. Aber da sind wir auch in guten Planungen und auch in ersten Schritten. Aber für sowas musst du, finde ich, auch ein Unternehmen vorbereiten. Du musst aber in so einem Familienunternehmen auch die Gesellschafterstruktur darauf vorbereiten. Weil meine Mitgesellschafter, alles Familie, haben auch ein ganz hohes Vertrauen in mir als Familienbuddy. So, das ist auch über die Jahre erst entstanden. Das war nicht naturgegeben so. Und die müssen natürlich auch lernen, dass sie jetzt auch anderen Menschen vertrauen, was denn dann mit ihrem Geld dort gemacht wird. Also das ist eine spannende, sehr komplexe Aufgabe. Ja, aber mit zunehmendem Alter merkst du ja, und dann guckst du ja links und rechts, und in unserer Branche gibt es ja eine Menge Beispiele, wo das nicht gut geklappt hat, weil tollste Unternehmer, einen habe ich gerade genannt in Düsseldorf, haben das halt irgendwie nicht so toll hinbekommen.
Ja,
und deswegen, das treibt mich um, treibt aber auch unser Team um. Nun will ich nicht morgen aufhören, dafür macht es mir noch zu viel Spaß, aber es ist natürlich vielleicht auch gut, wenn man dann mal rechtzeitig loslässt, andere machen lässt und vielleicht dann auch noch ein bisschen mitmachen darf und dann die Größe hat, dass dann irgendwann auch die anderen sagen dürfen, du, jetzt ist genug.
Jetzt tritt mal beiseite.
So, das ist so, das sehe ich mal so ganz skeptisch. Als ich damals ins Unternehmen kam, war mein Vater Ende 60, da habe ich jetzt noch ein paar Jahre hin. Wenn ich mich so zurückerinnere, habe ich damals gedacht, boah, jetzt wird es auch Zeit. Naja, dann wird es auch bei mir irgendwann Zeit. Wahrscheinlich eigentlich noch früher, weil die Zeiten sind viel dynamischer, als sie mal vor 30 Jahren waren.
Okay. Ja, vielleicht, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, einmal so ein bisschen was über die Firma Ramelow zu erzählen, weil die Zuhörer kommen ja nicht alle aus dem Fashion-Bereich und kennen die Firma Ramelow und kommen vielleicht auch nicht aus Norddeutschland. Hol die doch mal so ein bisschen ab, wer ihr eigentlich seid.
Ja, also du sagtest schon, vierte Generation, wir sind inzwischen 152 Jahre alt. Das ist.
Sieht man dir gar nicht an.
So, nee, danke. Da haben ja auch drei davor schon eine ganze. Aber sie haben immer alle sehr lange durchgehalten. Also vier Generationen bei 150 ist eher selten. Meistens ist es dann fünfte oder sechste. Also bei uns haben sie immer relativ lange durchgehalten. Und diese lange Tradition ist ja nicht unbedingt jetzt erstmal ein Wert. Es kann auch eine Bürde sein. Es ist aber mit Sicherheit ein riesiger Fundus bei uns auch für Werte. Und für das, was eigentlich die Company ausmacht. Aber es ist keine Garantie, dass es heute gut läuft und schon gar nicht morgen. Dafür gibt es genug Beispiele, die auch Traditionsunternehmen ganz schnell vom Fenster weg waren. Also wir nehmen das als Inspiration für die Wurzeln, die wir haben. Aber wir gucken eigentlich schon verdammt, wie geht es denn heute aus. Diese lange Tradition ist, wir waren schon immer ein filialisiertes Unternehmen. Also es gab nie ein großes Kaufhaus, sondern es gab immer viele kleine Filialen. Bis zum Zweiten Weltkrieg saß die Firma in Berlin. Wir hatten die meisten Filialen in Ostdeutschland. Dann kam der Krieg, die meisten Filialen waren weg und es blieben halt drei übrig. Und dann übernahm mein Vater und dann gab es erst drei Filialen. Dann gab es ein paar mehr. In meiner Zeit kamen dann noch einige dazu. Wir hatten dann auch mal zwischenzeitlich acht Filialen. Da waren so ein paar kleine dabei. Inzwischen haben wir fünf Filialen, die alle in norddeutschen Kleinstädten sitzen. Im großen Sinne so rund um Hamburg verteilt, nördlich und südlich. Das südlichste ist eigentlich Stendal in Sachsen-Anhalt, kurz vor Berlin. Da sieht man schon, das ist ein Traditionshaus von vor dem Krieg. Wir sind damit eigentlich so ein Häuserverbund.
Aber ihr habt ja auch als Familienunternehmen auch schwere Zeiten durchgemacht. Du sagtest das ja, ne? Viele Filialen sind geschlossen worden nach dem Krieg und man musste dann eigentlich ja wieder, ich will nicht sagen, bei Null anfangen. Zumindest gab es ja drei Häuser, die man weiterführen konnte. Aber trotzdem eine lange Zeit, so aus meiner Beobachtung, war Ramelow Ramelow. Und ich finde, das finde ich so bewundernswert, seitdem du das machst. Jetzt in den 2000er Jahren hat sich ja unglaublich viel verändert. Und du hast ja sehr, sehr viele Sachen ausprobiert und damit ja auch dazu beigetragen, dass die Firma, gehe ich mal davon aus, nach wie vor gesund ist und letzten Jahr zum Beispiel Shop of the Year geworden ist. Also das sind ja alles Zeichen, dass deine Innovationsfähigkeit mit den Mitarbeitern, wir kommen gleich dazu, ja auch dazu beigetragen hat, dass die Firma noch so ist und bleiben kann für die nächsten 100 Jahre oder 150 zu 51 Jahre, hoffentlich. Ne?
In der hohen Dynamik würde ich mal nicht so weit nach vorne gucken. Ich bin schon froh, wenn ich so einen 5- bis 10-Jahres-Horizont überblicke. Aber ja, das wird sicherlich oder soll mein Vermächtnis werden, dass, wenn ich hier mal aussteige aus der Geschäftsführung, das so gesund ist, dass auch andere es dann hoffentlich weiter gut machen werden. Das ist das, was wir heute hinkriegen werden. Wir sind auf Kontinuität gepolt. Das ist das Gen des Familienunternehmens. Keiner von uns will irgendwie einen Quick Exit. Aber wir spüren halt eben auch, dass wir laufend ein bisschen ungeduldig sein müssen, um auf der Höhe der Zeit zu bleiben. Also sich auf Erfolgen auszuruhen und zu sagen, Mensch, geht doch alles und geht auch mal ein bisschen weniger. Das ist schwierig in dieser hohen Dynamik, würde ich sagen. Aber es ist der Grundspirit. Es ist auch keine Raketentechnik, ein erfolgreicher Einzelhändler zu sein. Also dafür braucht man keinen Nobelpreis. Aber es ist vielleicht ein bisschen die Leidenschaft, ja, und ein bisschen Talent, genau das eben auch zu machen und zu verstehen, was Menschen heute haben wollen. Vielleicht nicht nur Kunden, auch Mitarbeiter. Ja. Also am Ende geht es auch darum, das Team so zu motivieren, dass man gegenüber Kunden einen guten Job macht.
Ist man denn als, wenn man in einer kleineren Stadt, so wie Elmshorn zum Beispiel, ein Modehaus oder Warenhaus-ähnliches Sortiment hätte, ist man da im Vorteil gegenüber einer Großstadt? Also weil da gibt es ja viele gute Beispiele in Deutschland, dass in Mittelstädten tolle Einzelhändler unterwegs sind, solitäre, manchmal sage ich mal so Landesfürsten, das meine ich aber nicht negativ, die wirklich den Markt dort dominieren und ihr Geschäft super gut geleitet und entwickelt haben. Ist das einfacher in einer kleineren Stadt?
Ja, ich glaube ja, weil du einfach eine überschaubare Dimension als Potenzial hast. Also du hast nicht diese große Vielfalt, die eine Metropole bietet. Und das kannst du leichter erfassen. Der Nachteil ist, du musst es halt auch gut machen. Du machst dein Geschäft immer wieder mit den gleichen Menschen. Also du schöpfst nicht einfach irgendwas vom Footfall ab, wie in einem großen Shoppingcenter. Und dann ist es mal der und mal der. Sondern es ist einfach schon die Klientel, die darfst du auch nicht völlig vergraulen. Aber die kannst du leichter erfassen. Dazu kommt auch, dass natürlich auch der Wettbewerb, der stationäre Wettbewerb in Kleinstädten deutlich anders ist als in Großstädten, in Metropolen. Wobei ich glaube, das hat sich inzwischen relativiert, weil die Online-Konkurrenz, die wir alle kennen, die ist an jedem Standort. Also das iPad funktioniert überall und auch unsere Senior-Kunden sind heute digital unterwegs. Also das ging doch mit schneller Geschwindigkeit. Also dieser Wettbewerbsfaktor ist, glaube ich, nicht mehr so wichtig. Aber den Kunden zu verstehen und nicht zu ertrinken in den vielen Optionen, die halt eine Großstadt bietet, das ist ein latenter Vorteil, wenn man das gut macht. Deswegen, glaube ich, gibt es auch mehr Mieten. Also was dann letztendlich so ein Innenstadtstandort kostet, ist sicherlich auch ein Punkt. Aber es gibt auch genug Beispiele, wo in der Vergangenheit Familienunternehmen in großen Städten auch ihre Eigentumsimmobilien irgendwann geschlossen haben. Also auch das rettet dich nicht. Du musst dann schon irgendwie verstehen, was deine Kunden auch wollen.
Ja. Jetzt haben sich die Kunden ja nicht nur seit Corona in ihrem Kaufverhalten ein bisschen verändert. Ne? Wie habt ihr darauf reagiert? Was habt ihr anders gemacht oder zusätzlich gemacht?
Also wie für uns alle war natürlich Corona echt mal so ein richtiger, so ein richtiges Aha-Erlebnis, so ein richtig Durchschüttler, den wir alle nie vorher gedacht haben. So, da sind wir alle durchgegangen, egal in welcher Branche etc., privat wie geschäftlich. In Corona haben wir eigentlich gespürt, wie stark der Verbund ist in unserem Unternehmen, weil wirklich alle Mitarbeiter sich hinter die Company gestellt haben und gesagt haben, was machen wir denn jetzt? Wir haben in den Corona-Lockdown-Monaten in der Regel mehr Umsatz über Telefonate, persönliche Kontakte gemacht, als über Marktplätze wie Zalando. Das war schon beeindruckend und das war natürlich auch ein sehr werthaltiger Umsatz. Wir haben auch online ausgebaut und so und sind da eigentlich mit dem Team sehr, sehr gut durch diese strubbelige Zeit bekommen. Strubbelig vor allem, weil als wir dann in den Lockdowns waren, wussten wir ja damals ja gar nicht, wann gehen die Türen eigentlich wieder auf. Also es war ja schon eine sehr unsichere Zeit. Nach Corona haben wir relativ schnell gemerkt, dass Kunden das, was wir machen, wirklich lieben. Und sie waren wieder da. Und sie waren so glücklich, dass sie wieder unter Menschen gehen konnten. Und dieser Erholungseffekt, der war in Kleinstädten sicherlich auch viel, viel schneller als auf den High Streets in Großstädten. Dazu kommt natürlich, dass dann eben auch die ganzen Monokulturen in der Großstadt, die Büroflächen alle noch leer blieben, das Homeoffice. Also da war gar nicht mehr der Traffic wie vor Corona. Ist er ja teilweise heute noch nicht. Da hat sich das in Kleinstädten deutlich schneller normalisiert. Sie waren einfach froh, dass sie auch wieder raus unter Menschen kommen konnten. Und da sind wir natürlich mit so einem Haus in so einer Kleinstadt schon einer der Wohlfühlorte, neben den Cafés und vielleicht Restaurants oder so, wo du auch gerne mal hingehst und mal ein bisschen rumbummelst und mal guckst und tust. Und das haben wir sehr schnell gespürt. Und es ist heute eigentlich auch so, dass wir vielleicht nicht immer die gleiche Grundfrequenz haben. Dafür sind aber auch die Kaufquoten, die Conversion Rates hochgegangen. Und würde ich sagen, da sind wir alle gemeinsam gut durchgekommen und lernen aber auch, was die Kunden schätzen an diesem stationären Einkaufen.
Als wir jetzt eben rumgegangen sind, hast du ja gesagt, was mir auch gezeigt, ich habe es gesehen, was ihr alles so verändert habt an Dingen, die man vielleicht vor Corona noch nicht hatte, die vielleicht nicht unbedingt was mit Corona zu tun hatten, aber doch mit der Erkenntnis, wir müssen uns irgendwie anpassen und weiterentwickeln, ne? Vielleicht kannst du mal die Zuhörer so ein bisschen abholen, was zum Beispiel ihr gemacht habt.
Also wir, ja, es war vielleicht so eine rückblickend komische Verbindung, dass wir am Standort Stendal 2020 einen großen Umbau geplant hatten, wo wir die Fläche um ein Drittel erweitern wollten. Ein Projekt, was wir lange vor uns hergeschoben haben, ob das sich da lohnt oder nicht oder hin und her. Alles war in der Pipeline und es ging im Januar los. Und 8 Wochen später war der Lockdown.
Schön.
In dem Moment überlegst du natürlich, was machst du jetzt eigentlich? Machst du weiter oder ziehst du jetzt mal die Notbremse? Unsere Handwerker haben sich gefreut, weil die dachten, super, dann sind keine Kunden im Haus, dann können wir ja ordentlich hier rumwerkeln. Aber du fragst dich natürlich schon, ist das alles gut investiert? Wir haben uns dazu entschieden, einfach weiterzumachen. Wir waren in der glücklichen Lage, dass wir auch als Unternehmen von unseren Kapazitäten, von unseren Finanzen gerade zu der Zeit auch gut aufgestellt waren und haben eigentlich jetzt rückblickend in den letzten 4 Jahren ein Investitionsprojekt gemacht, was wir die letzten 15 Jahre davor nicht gemacht haben. Das ist aber eben nach und nach entstanden. Wir haben 2020, wie gesagt, den Standort Stendal um ein Drittel vergrößert. Macht uns sehr, sehr viel Spaß, das Haus seitdem, auch vorher schon. Wir haben dann danach hier am Standort Elmshorn einen Neubau neben unser bestehendes Haus gestellt, wo wir die Verkaufsfläche fast verdoppelt haben. In dem Zuge haben wir dann so ein paar Satelliten, die wir angemietet hatten, quasi in unsere eigene Immobilie geholt. Großes Projekt, was gut funktioniert hat. 2022 kam dann noch ein großer Wasserschaden in einem dritten Kaufhaus dazu, wo durch eine gebrochene Sprinklerleitung 2.500 Quadratmeter Erdgeschoss auf einmal zum Swimmingpool wurden und 40 Zentimeter unter Wasser standen.
Schön.
Das ist zwar was, da waren wir hier in Elmshorn noch gar nicht fertig, wo zwar die Versicherung dir dann finanzielle Rückendeckung gibt, aber du musst es ja trotzdem schnell wieder ans Laufen kriegen, weil die Kunden können ja nicht shoppen. Also wurde das dritte Haus massiv umgebaut. Und das alles so zusammen. Jetzt sind wir dabei, und im letzten Jahr kam sogar noch dazu, dass wir dann unseren Center-Standort, den wir haben, wir haben 4 Immobilien in Eigentum und 1 im Center. Auch dort konnten wir uns mit dem Center-Betreiber und dem Verwalter auf eine Mietvertragsverlängerung vereinigen und haben auch dort nochmal investiert und gesagt, ja, dann machen wir den Laden nach 10 Jahren auch nochmal flott. Also haben wir jetzt in der kurzen Zeit 4 von 5 Häusern eigentlich völlig auf links gedreht. Das hat sich so ergeben. Und ich sage eben, zum Glück waren wir auch in der Lage, dass wir das leisten konnten. Wir können jetzt davon ein bisschen ernten. Es war aber ehrlich gesagt 2020 auch nicht so strategisch geplant. Und wir so eigentlich sagen können, durch diese strubbelige Zeit sind wir eigentlich wirklich gut durchgekommen. Und so ganz ehrlich, wir haben ja auch gedacht, das wird ja nicht wieder so wie vorher. Da waren wir jetzt nicht so ganz so blauäugig. Wir haben gesagt, das wird schon irgendwie dynamisch bleiben. Und im Moment hat man so das Gefühl, ja, das bleibt eben auch dynamisch.
Ja, und du hast ja das so schön gesagt, ihr habt nicht nur daran gedacht, eure Ware zu präsentieren, sondern mehr daran gedacht, einen Raum für Menschen zu schaffen. Also das heißt, ihr möchtet ja ganz offensichtlich, dass die Kunden sich gerne aufhalten. Stichwort diese Umkleidekabine anders zu gestalten, dieser Workshop-Bereich, wo man zusammensitzen kann. Sitzplätze, die es im Hause gibt. Was hat das für einen Erfolg gehabt? Warum habt ihr das gemacht?
Ich hatte da vor vielen Jahren so ein Schlüsselerlebnis. Da haben wir angefangen so mit Abendevents, Kunden eingeladen. Zunächst groß, dann kleinere Runden. Und nach einem der ersten Events rief mich eine Teamleiterin einer Damenabteilung an, Katja Hamann heißt sie, und Katja schrieb, ich gratulierte Katja nach diesem Abend, ich sah die Zahlen und sagte, Mensch, war ja ein super Abend, herzlichen Glückwunsch. Und dann kriegte ich zurück, danke, aber weißt du, das macht mir Angst. Und da habe ich gedacht, was ist denn jetzt los? Telefonhörer gegriffen, Katja angerufen und gesagt, warum macht dir das Angst? Sagst du, weißt du was? Ich führe hier eine 2000 Quadratmeter große Damenabteilung. Wir haben gestern den ganzen Tag über einen Umsatz von X gemacht und dann haben wir abends 2,5 Stunden mit 30 Frauen aufgehabt und das war mehr Umsatz als der ganze Tag. Das macht mir Angst. Und ich würde mal sagen, das war so ein Schlüsselerlebnis. Ich sage, du, wo soll das hinführen? Wo soll das hinführen? Da habe ich gesagt, Katja, das weiß ich auch nicht, wo das hinführt. Aber ich weiß, dass das funktioniert hat. Und dann machen wir das doch mal weiter. Und vielleicht machen wir irgendwann nur noch 3 Tage die Woche auf und machen ganz viele Abendevents. Keine Ahnung. Wir machen das, was Kunden wollen. Und das war so eine Zündung, dass wir erkannten, dass wenn Menschen bei uns eine gute Zeit haben, wie die das an dem Abend hatten, so Mädelsabend, dass das auch dazu führt, dass sie gerne was einkaufen bei uns. Also wir müssen gar nicht immer an Verkaufen denken, sondern wir müssen an, mach denen mal Spaß, mach mal gute Laune. Und das ist etwas, was wir seit diesem Erlebnis, würde ich sagen, nach und nach kultivieren. Mal über Events, wie solche Spezialverkaufszeiten, aber eben auch in unseren Alltag bringen. Also großzügige Kabinen zum Beispiel, um das Anprobieren von Ware anders zu machen, zu einem kleinen Erlebnis zu machen. Weil das ist doch etwas, was uns als stationäre Händler vom Online-Unterhalt unterscheidet.
Ja, die kann man übrigens nur mal so zwischendurch gesagt auf den Fotos dann auch sehen, wie großzügig die sind und wie die gestaltet sind. Das lohnt sich wirklich, sich das mal die Bilder dazu anzugucken. Ne? Genauso wie die Sitzplätze.
Ja, und es war natürlich auch ein Lernprozess, so viel Fläche dafür zu geben. Also man kann sich auch vorstellen, dass vorher standen da ja überall Ständer. Und als wir dann mit diesen Erkenntnissen und Ideen kamen, gab es natürlich auch internen Widerstand. Sag, weißt du eigentlich, wie viele Ständer dafür weg müssen? Muss das denn sein? Dann lass uns das mal ausprobieren. Und so üben wir eigentlich immer wieder mit neuen Ideen, was führt eigentlich dazu, dass Menschen ihre Zeit gerne bei uns verbringen und möglichst eine gute Zeit haben. Also wir sind immer noch ein bisschen auf der Suche nach so einem Happy Customer Index. Also am liebsten würden wir den Kunden, wenn er rausgeht, sagen, kannst du uns mal irgendwie so eine Stimmungslage geben? Weil was wir ja alle managen, sind unsere Kassen. Also was sie denn gekauft haben. Für uns eigentlich noch wichtiger ist, mit welcher Laune gehen sie raus.
Weil sie dann wiederkommen.
Weil ein Customer Lifetime Value, eine Zahl, die wir aus dem Online gelernt haben. Wie verrückt ist das eigentlich? Ja, eine Kennzahl, die online eigentlich schon immer macht, wir stationär eigentlich nie auf der Spur hatten. Wir haben immer gedacht, oh, der Kunde hat eine Kundenkarte, jetzt ist er da. Ja, ob er da bleibt und ob er uns überhaupt treu bleibt, man hat es vorausgesetzt. Und wenn er dann nicht mehr da war, das hast du dann analysiert und gesagt, wie viele Lost Friends haben wir eigentlich und so. Aber zu sagen, was muss ich eigentlich dafür tun, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er wiederkommt, sehr hoch ist. Diese Denke haben wir erst nach und nach kultiviert. Und heute versuchen wir halt mit diesen Elementen Menschen eine gute Zeit zu machen, um damit die Chance zu steigern, dass er auch wiederkommt. Wiederkommt und wenn er da ist, ist auch eine große Chance, dass er etwas kauft. Aber das ist vielleicht auch zu der Frage, die du vorhin hattest, ist es in der kleinen Stadt leichter? Wir wollen auch gerne, dass Menschen zu uns kommen und mal ohne Tüte rausgehen. Ja? Und einfach nur eine gute Zeit haben. Weil es kommen ja immer wieder die gleichen zurück. Aber wir müssen schaffen, dass sie wiederkommen. Dann kaufen sie halt beim zweiten Mal. Das ist eine ehrliche Beratung. Das ist auch mal zu sagen, du, das steht hier nicht. Ich rufe dich an, wenn was Passendes kommt. Ich kümmere mich um dich. Ich kenne dich. In der Kleinstadt kennen unsere Mitarbeiter ganz viel face-to-face. Das sind so die Bausteine, wofür wir dann eine Bühne bauen. Mit großen Kabinen, mit Community-Tables und all das, was dann auf den Fotos ist. Ja, damit diese Erlebnisse eigentlich durch unser Team auch mit Kunden geteilt werden können.
Ja, du hast ja vorhin schon gesagt, da wo jetzt Fläche geschaffen worden ist, und um das vielleicht mal in Relation zu nutzen, ich weiß nicht, wie groß das Erdgeschoss ist, aber ich würde mal sagen, die Community Tables, die Sitzflächen, wenn man das alles mal als Fläche zusammennimmt, dann kommt man bestimmt auf knapp 200 Quadratmeter, würde ich mal sagen. Ne? Ich weiß nicht, 2000 Quadratmeter im Erdgeschoss, das ist die richtige Zahl ungefähr. Das heißt also 10% der Fläche die mal eben weggefallen, also Pi mal Daumen, ja, die weggefallen ist. Da kann ich mir schon vorstellen, dass der ein oder andere alteingesessene Händler sagt, ich gebe doch nicht 10% meiner Fläche auf und mache da Sitzplätze. Wofür denn? Das Recht kann sich doch niemals rechnen. Das wirst du ja hier auch gehört haben, wahrscheinlich bei dem einen oder anderen Mitarbeiter, ne?
Klar, also die Diskussion haben wir geführt, die führen wir auch heute immer noch, wenn solche Punkte kommen. Wir arbeiten stark daran, rauszufinden, was Kunden ihnen hier eine gute Zeit macht. Mhm. Und natürlich wollen sie auch eine gewisse Auswahl haben. Mhm. Aber wir spüren eigentlich auch, wenn wir das Kuratieren unseres Sortimentes gut hinbekommen, dann geht es auch mit weniger. Mhm. Du brauchst nicht immer noch die fünfte, sechste, siebte Alternative. Mhm. Ja, das verwirrt Kunden heute eher. Mhm. Also keiner kommt mehr zu dir, weil du das meiste hast. Die wollen ja nur das Richtige haben für sich. Also es geht mit weniger. Aber das ist auch ein Lernprozess in der Beschaffung, dass man dann auch lernt, weniger zu kaufen. Setzt auch voraus, dass man als Category Manager bei uns sich auch bekennt. Ja, und dann muss man diese Inspiration auch sehen. Eine volle Abteilung sieht dann manchmal aus wie so ein Wald, den du nicht mehr siehst vor lauter Bäumen. Du siehst einfach nur viel.
Klar, also der Vorteil, der Riesenausfall der Online-Händler, der ist ja gegeben, ne? Aber dagegen setzt ihr ja Aufenthaltsqualität. Ne? Ich kann da in Ruhe sitzen und meine Familie dabei haben. Und das Wohlfühlklima, das kannst du im Online-Bereich auch nicht vermitteln. Das geht nun mal technisch einfach nicht, ne? Bis irgendwann mal vielleicht Gerüche und andere Dinge noch rauskommen oder Filme ablaufen, keine Ahnung. Jetzt, also so etwas Neues zu wagen und zu machen, da hatte ich dich ja vorhin schon gefragt, woher kommen die Ideen? Woher kommen die Inspirationen? Und wie ist dann der Prozess, dass das umgesetzt wird?
Ich glaube, die meisten dieser Ideen kommen weit außerhalb unserer Branche. Ich selbst lasse mich gerne inspirieren von ganz anderen Ideen, von ganz anderen Menschen. Also nicht unbedingt von Storechecks, wo du dir irgendwie stationär, wo auch immer auf der Welt noch Läden anguckst. Das war früher inspirierender. Inzwischen habe ich so oft das Gefühl, wenn du dir dann die Mühe machst, immer wieder da oder da hinzufliegen, so wahnsinnig viel anders ist es da auch nicht. Und das, was du physisch siehst, ist auch nicht so wahnsinnig anders. Das, was dann die Kollegen dort machen, das wird manchmal spannender, aber dann brauchst du einen Gesprächspartner, dann kannst du da nicht einfach nur rumgehen, sondern musst dich dann auch wirklich, musst die Chance haben, da tiefer eintauchen zu können, wenn es jetzt so um Personal Shopping oder Multichannel oder so gibt. Da gibt es durchaus spannende Ideen. Also habe ich irgendwann gelernt, nee, diese Inspiration für, wie siehst du eigentlich deinen Kunden, die kommen wirklich von ganz anderen Quellen. Da bin ich relativ neugierig, bin auch ein neugieriger Mensch und ich rede dann gerne eben mit ganz anderen Typen. Investiere da auch relativ viel Zeit für. Aber ich bin nicht der Einzige, der diese Ideen reinbringt. Ich animiere mein Team immer wieder, das ein bisschen ähnlich zu machen. Und jeder hat da so seine Inspirationsquelle. Und so sammeln wir eigentlich Ideen, die auch nicht immer sofort umgesetzt werden. Also auch bei mir, manchmal nehme ich irgendwas Spannendes auf und denke, oh Gott, was machst du jetzt damit? Und hast keine Idee. Dann siehst du zwei Jahre später eine ähnliche Idee, dann kommst du dir wieder in den Kopf und dann macht's Klick und dann, das könnte die Idee sein. So was dauert auch ein bisschen. Aber du musst auf der einen Seite halt neugierig sein. Und auf der anderen Seite fangen wir dann an, es zu verproben, ob es denn überhaupt zu uns passt. Und dann kommen eigentlich diese Ideen irgendwie so salopp gesagt auf den Tisch und in kleinen Teams diskutieren wir sie dann mal und überlegen, wie könnte man sie dann operativ umsetzen. Und manchmal machen wir dann irgendwie auch so kleine Tests. Wenn es jetzt so was Räumliches ist wie Ladenbau, dann ist das natürlich immer so, wie machst du das? Ist ja dann doch immer irgendwie viel Aufwand, sowas zu bauen. Aber du kannst sowas manchmal auch einfach erstmal Mit einfachen Mitteln wirklich ausprobieren und dann genau hingucken, was klappt eigentlich und was klappt nicht. Nicht immer gleich die Flinte ins Korn werfen und war nicht richtig gut, sondern dann zu sagen, Mensch, was war denn gut und was war nicht und was können wir vielleicht noch anpassen. Und das entsteht natürlich in der Teamleistung. Das hilft uns, dass wir uns dann auch wieder erden und sagen, das passt zu uns, das passt zu unseren Kunden. Manche Idee, die irgendwie toll ist, die passt auch einfach noch nicht zu uns. Also da müssen wir uns auch nicht irgendwie verrennen. Und so ist das eigentlich so ein stetiger, würde ich sagen, Innovations- und Iterationsprozess. Ganz pragmatisch. Das ist auch wirklich keine wahnsinnig anderen Dinge. Das sind auch nicht immer so aufwendige Dinge. Aber so räumliche Dinge, über die wir jetzt gesprochen haben, die sind ja eigentlich eine Bühne. Also muss auch unser Team diese Bühne annehmen. Mhm. Das heißt, wenn wir unser Team nicht mitnehmen, dann klappt das nicht. Mhm. Also ich nehme mal ein Beispiel, so die Kabinen, die wir uns hier im Haus vorhin angeguckt haben, mit einem großen Vorhang drumherum. Kurz nach der Eröffnung des Hauses war der Vorhang auf einmal weggezogen. Den kann man wegziehen. Dann habe ich gesagt, was ist denn nun los? Dann sagten die Mitarbeiter, ja, wir können ja gar nicht sehen, ob da einer in der Kabine ist oder nicht. Also haben wir den Vorhang mal weggezogen. Was war das Learning? Wir haben diese Idee, den überhaupt nicht richtig vermittelt. Mhm. Als wir uns dann hingesetzt haben und gesagt haben, guck mal, jetzt reden wir mal miteinander, warum und wieso. Und dieser Wohlfühlcharakter, haben die alle so ganz große Augen gekriegt. Ah, das wussten wir ja nicht. Mhm. Seitdem ist der Vorhang wieder an der Stelle, wo er hingehört. Mhm. Also das Team mitzunehmen, damit die Bühne richtig bespielt wird. Mhm. Und letztendlich auch ein Gesamtkonzept mit Mensch und Raum zu schaffen, was den eigenen Kunden schmeckt und nicht irgendwelchen Leuten irgendwo auf der Welt. Das ist letztendlich, glaube ich, dann diese Umsetzungsstärke, die du auch immer nur im Team schaffst.
Das heißt, du als Inhaber, Manager lässt zu, dass die Mitarbeiter erstens mit ihren eigenen Ideen dich ansprechen können. Du nimmst sie nicht mit irgendwo in das Kämmerchen, so nach dem Motto, die Geschäftsführung zieht sich mal zurück und berät sich darüber, ob das eine gute oder schlechte Idee ist, sondern du diskutierst das mit deinen Mitarbeitern, Kollegen. Ihr probiert aus, testet, nimmt auch Sachen wieder zurück, fällt dir auch kein Stein aus der Krone zu sagen, ja, hatte ich mir anders vorgestellt, aber machen wir doch nicht. Mhm. Ne? Die Mitarbeiter kriegen alle Informationen mit, können sich auch während des Prozesses einbringen. Mhm. Und wenn es dann das Ergebnis gibt, unterstützen sie das auch. Kann man das so zusammenfassen?
Ja. Also wir hatten früher, wie glaube ich in fast jedem Unternehmen, immer die Diskussion, wir sind nicht ausreichend informiert, die Kommunikation ist nicht ideal und hin und her. Und bin sehr froh, dass wir schon, ich glaube vor 8 Jahren, dann so ein digitales Intranet eingeführt haben, was du quasi auf deinem eigenen Smartphone aufrufen kannst. So eine Mischung, immer noch so eine Mischung aus WhatsApp und Facebook. Ganz simpel, was funktioniert. Parallel haben wir damals eingeführt, dass natürlich Handys bei uns erlaubt sind. Mhm. Ja, und die besorgen, Gott, das geht doch nicht, weil dann daddeln die alle nur auf ihren Geräten rum. Keiner guckt mir den Kunden an. Ja, das sind die Sorgen, die kann man haben. Wenn man es dann mal macht und hinguckt, merkt man, das ist gar nicht so. Mhm. Also bei uns war es zumindest nicht so. Mhm. Und dieses Intranet, wo jeder mit jedem, jederzeit, bilateral in Gruppen und so kommunizieren kann, hat uns da ganz, ganz viel nach vorne gebracht. Also jeder Mitarbeiter kann mich 24/7 über diese App persönlich erreichen. Auch in einem private One-to-One-Chat. Mhm. Das macht natürlich nicht jeder. Aber es hat auch Kommunikation abgebaut. Es gibt mir eine Möglichkeit, dass ich allen Mitarbeitern, egal welchen Job sie haben, zur gleichen Sekunde die gleiche Info geben. Mhm. Früher habe ich das hierarchisch gemacht. Mhm. Habe irgendwie Bereichsleiter, Store Manager informiert, gib das mal bitte weiter. Das ist damit alles weggekommen und dadurch haben wir, glaube ich, eine sehr gute Kommunikationskultur. Also zumindest, wenn wir uns mit den Anwendern dieser App auch nach so langer Zeit vergleichen, sind die immer noch überrascht, dass bei uns das Aktivitätsniveau, dass auch Mitarbeiter da nicht nur lesen, sondern auch selber was beitragen, echt hoch ist.
Und das ist dann ja auch so ein Wissenstransfer zwischen den einzelnen Filialen. Und
das ist so, also die finden einfach Wege.
Gute Idee aus Stendal, so, kommt wird, auch in Elmshorn
Das an, wird kombiniert und der eine ist dann schüchtern, der will nicht über seine Erfolge reden, der andere ist ein bisschen extrovertierter. Also da haben wir auch, was weiß ich, tolle Superverkäufer, die erzählen dann die Story vom letzten Samstag. Ja. Und kriegen dann ihre Likes oder eben nicht Likes. Und dann regelt sich das alles selbst. Also wenn du dein Team heute so als Erfüllungsgehilfen nimmst, dann erkennst du den Wert von stationärem Erlebnis nicht. Mhm. Ich glaube, stationärer Handel ist People-Business. Mhm. Und da sind Mitarbeiter genauso wichtig wie Kunden.
Ja. Du hast ja vorhin gesagt, als 150 Jahre altes Unternehmen ist es einerseits eine Bürde und andererseits ein Fundus von Werten. Ja? Welche Werte sind denn sozusagen für Ramelow gleich geblieben, jetzt in der Neuzeit? Und welche Dinge haben sich am stärksten verändert?
Also ich glaube, ein Wert, den wir auch in ja, unsere Historie wiedergefunden haben. Das ist ja immer so der Vorteil, wenn du so ein Jubiläum feierst, wie wir vor 2 Jahren, dann fängst du ja an, in den alten Unterlagen zu wühlen. Mhm. Die liegen dann ja lange, lange Zeit wieder irgendwo in der Schublade, dann kommen sie ja wieder raus und dann fängst du mal zu wühlen und zu sagen, was passt eigentlich in die heutige Zeit? Und wir waren schon immer people-orientiert. Also unsere kleinen Filialen früher, die haben immer sehr autark gearbeitet. Mhm. Das waren schon früher, war ein Store Manager wie so ein Mini-Unternehmer bei uns. Der hat sich wahrscheinlich nicht so gefühlt in einem straffen, patriarchischen System. Aber man hat ihm immer schon ganz viel Vertrauen gegeben. Mhm. So, und wenn du das so rausarbeitest und sagst, genau, und das tun wir auch heute noch. Das ist gar kein modernes Management, sondern das ist einfach ein Grundwert, dass wir Vertrauen geben, ja, und daran koppeln aber auch eine Erwartung für Leistung. So, wir, Vertrauen und Wertschätzung wird wahrscheinlich jeder in seinen Kernwerten haben. Das ist jetzt nicht besonders unik. Du musst es einbetten und dann musst du es eben auch mit Beispielen und Leben füllen. Mhm. Also, und da gibt es so eine Historie, manchmal eine gute Narrativstory, wo du sagst, das war früher so, das ist heute noch so und deswegen sind wir so, wie wir sind. Und wenn, wir haben ja auch viele Mitarbeiter, die sind lange bei uns. Die haben auch teilweise länger da als ich, die haben auch einen Generationswechsel mitbekommen und die erkennen dann so die lange Linie. Und das führt bei denen dann auch wieder zu Stolz und zu Leistung.
Und jetzt mal nach vorne geguckt, also 5 Stores gibt es heute. Das gibt ein Umfeld, wo Flächen möglicherweise günstig zu kaufen oder zu mieten sind. Es gibt Kleinstädte, die gar nichts mehr haben. Es gibt ein Verschwinden von Warenhäusern. Ist das sozusagen Macht... Denkst du darüber nach, dass ihr nochmal weiter expandiert und Flächen anmietet oder kauft und neu aufmacht? Weil im Moment kann man ja sagen, habt ihr vieles richtig gemacht. Das ist ja eine ganz, scheint das ja eine ganz gute Basis zu sein, ne?
Also diese Chancen sehen wir. Mhm. Und wenn es zu uns passt, dann würden wir auch gerne noch 1, 2, 3, aber nicht 20 Standorte übernehmen. Mhm. Also es gibt viele Flächen und die sind auch heute viel, viel günstiger zu haben als vielleicht noch vor 5, 8 Jahren. Mhm. Mangels Alternativen. Aber ich finde, es gibt auch ganz viel halbgute Konzepte im Markt. Wir wissen auch aus unserer Erfahrung, dass so in überschaubarer Wachstumsrate wir auch mit unserer Organisation das machen können. Und da komme ich zurück zu dem Thema, viele größere Kollegen von uns haben uns auch gezeigt, dass irgendwann die Komplexität größer war als ihr wirtschaftlicher Erfolg. Mal so als Beispiel vielleicht ein Kollege von uns, der vielleicht 10-mal so groß ist, hat nicht so viel bessere Einkaufskonditionen. Er hat aber in jedem Fall eine viel höhere Komplexität. Mehr Mitarbeiter, mehr Komplexität, mehr interne Prozesse.
Sortimentsanteile.
Und das hat uns immer so ein bisschen dazu geführt, dass wir im Grundprinzip immer gesagt haben, für uns war Rendite wichtiger als Wachstum. Also wir arbeiten viel daran, dass wir sagen, nee, das Modell darf nicht immer nur auf einem erwünschten, erhofften, erkämpften Wachstum stehen. Das muss eigentlich auch bei Stagnation und vielleicht auch mal mit weniger immer noch ein tragfähiges Geschäftsmodell sein.
Nochmal ein ganz anderes Thema, Politik. Ja, also fühlst du dich von der Politik ganz allgemein unterstützt, gesehen als Händler oder hättest du da Änderungswünsche?
Also man muss, finde ich, so als Akteur auch seinen eigenen Beitrag leisten. Also nur meckern hilft nicht. Aber gemeinsam mit Kollegen, das sind die Lobbyisten, da ein bisschen mehr Dynamik reinzukriegen. Die Geschwindigkeit zu erhöhen, weil die Zeit ist nun mal schnelllebiger geworden. Das ist, würde ich sagen, ein Wunsch. Aber ich glaube auch ein dickes Brett, das in der Verwaltung zu bohren ist.
Ja, gut. Ein schönes Abschlusswort. Marc, vielen Dank für deine Gesprächsbereitschaft und deine Zeit heute. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Sehr gerne.
Und ich wünsche noch viele gute Jahre, gute Geschäfte und natürlich dann vor allen Dingen auch jetzt irgendwann mal das, der Beginn der 5. Generation, damit du auch sozusagen irgendwann mal in den Ruhestand gehen kannst und in Ruhe loslassen kannst.
Ne? Ja, vielen Dank, dass ihr heute da wart. Hat Spaß gemacht, war spannend. Ich kann nur die Einladung aussprechen, dass alle, die diesen Podcast irgendwie hören und neugierig geworden sind, sie sind herzlich eingeladen in einem unserer Häuser, was auch immer geografisch das nächste von ihnen ist, einfach mal zu gucken, ob es dann am Ende auch wirklich so ist. Das persönliche Erleben ist meistens immer noch schöner, als sich nur anzuhören. Also wir sind bereit. Und egal, wo man dann reinkommt, einfach sagen, man hat diesen Podcast gehört, dann hoffe ich, dass man ein schönes Erlebnis haben wird.
Ja, genau.
Also, nochmal, danke, dass ihr da wart.
Wunderbar, prima, vielen Dank.
Ja, das war's mal wieder vom Retail Talker. Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis demnächst mal wieder. Ciao, ciao.